Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mit reinhörst. Ich freue mich auf die heutige Folge und vor allem darüber, dass Matthias Clausen heute zu Gast ist. Matthias, du warst schon mal da. Ja. Vielen Dank, dass du dir heute nochmal Zeit für uns nimmst.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin gern wieder mit dabei.
Heute haben wir ein interessantes Thema, gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen, aber es geht so um die Frage, ob Christen nicht irgendwie ein bisschen seltsam sind. Rückwärtsgewandt, altbacken, ein bisschen komisch in ihren Ansichten. Darüber wollen wir heute mit dir reden. Vorstellen müssen wir dich nicht mehr. Vielleicht mal vorab, hast du manchmal den Eindruck, dass Christen irgendwie ein bisschen anders ticken oder ein bisschen seltsam sind? Ist dir das irgendwie schon mal so persönlich begegnet?
Also Christen sind in erster Linie Menschen und deswegen fällt immer unter Christen und Christinnen die gleiche Bandbreite an Menschen wie auch sonst. Manche sind speziell. Allerdings bin ich wahrscheinlich auch speziell, wenn ich anderen Leuten begegne. Manche finden mich sympathisch, manche finden auch vielleicht manches schwierig an mir. Also das prinzipiell wundert mich erstmal nicht. Und ich finde es nicht so günstig, jetzt zu sagen, ja, schaut her, diese merkwürdigen Christen, die diese oder jene merkwürdige Erscheinungsform haben und sich dann davon abzusetzen. Also das würde ich vermeiden wollen. Also natürlich, es gibt in der christlichen Szene manchmal Merkwürdigkeiten, aber ich würde darüber gar nicht gerne so lange reden wollen, denn dann könnte das sehr schnell so klingen, als ob ich mich vor allem davon absetzen wollte. Ich halte mich zwar für einen ganz normalen Bewohner des 21. Jahrhunderts, aber ich bin aus der Sicht mancher Leute bestimmt auch nicht leicht zu genießen. Deswegen würde ich mich nicht zu sehr davon unterscheiden wollen.
Ich will mal direkt einsteigen, denn ich hatte neulich mal ein Gespräch mit jemandem und ich versuche das mal aus der Erinnerung wiederzugeben. Ich habe es mir aufgeschrieben, es ist aber echt nur aus der Erinnerung. Und da hat der gute Mann gesagt, ich hatte mal einen guten Freund, das war ein echt toller Typ, bis er eines Tages Christ wurde. Und das war der Anfang vom Ende von seinem Sympathischsein. Denn, so sagte er, im Laufe der Zeit ist sein Freund mutiert. Nämlich zu jemandem, der altmodische Werte vertritt und der auf einmal politisch konservativ wurde. Offenbar war er das vorher nicht so. Und der offenbar auch noch wenig offen für andere Lebensweisen wurde. Da war LGBTQ im Gespräch, da war der Islam im Gespräch und so weiter. Und er sagte auch noch zudem, und jedes Mal, wenn ich mit meinem alten Freund mich jetzt mal treffe, zufälligerweise, dann will er mich immer irgendwie missionieren. Also von Grund auf mal sympathisch, jetzt unsympathisch. Und mein ehemaliger Freund, sagte er, ist mein Grund, warum ich im Christen und christlichem Glauben einen echt großen Bogen mache. Und Matthias, lass uns mal diese Beobachten näher anschauen. Die erste Frage, macht Christsein altmodisch?
Also meine spontane Antwort wäre, es macht weder altmodisch noch neumodisch, sondern idealerweise gehört zum Christsein, dass ich mich an ganz anderen Werten orientiere als vorher. Und die lassen sich da gar nicht einsortieren. Zunächst mal orientiere ich mich an Jesus Christus selbst, an ihm als Person. Daraus resultieren dann bestimmte Werte. Manche davon sind nach der Warte des aktuellen Zeitgeistes konservativ, manche sind progressiv. Der Zeitgeist ändert sich aber dauernd. Deswegen heißt er ja auch Zeitgeist und nicht Ewigkeitsgeist. Und das heißt, wenn man sagt, irgendwas ist altmodisch, sagt man das aus der Warte des aktuellen Zeitgeistes. Also um es mal konkret zu machen, in bestimmten Fragen, denke ich, sollten Christen eher konservativ denken, in bestimmten Fragen eher progressiv. Und jemand, der eher ein progressiver Typ ist, wird herausgefordert sein, als konservativ geltende Werte plötzlich gut zu finden, wie zum Beispiel Verlässlichkeit oder Treue. Und jemand, der konservativ tickt, wird sich herausgefordert sehen, sich zu weiten und zum Beispiel zu merken, Christsein ist eine multikulturelle Angelegenheit. Das gehört zur DNA des Christentums, dass es nicht auf eine Nationalität irgendwie sich verpflichten lässt, sondern sobald ich Christ werde, muss ich offen sein für Menschen jeglicher Herkunft und aller Nationalität. Das wären so zwei Bewegungen von so einer Herkunft, die man hat, weg. Und nicht alle Christen spiegeln das wider. Also manche Christen bleiben in ihrem Setting drin und benutzen ihren Glauben nur, sich davon bestärken zu lassen. Oder aber sie bewegen sich sogar in eine unangenehme Richtung, so wie dieser Freund, von dem der Freund geredet hat. Ich vermute natürlich, dass dieser Mensch sein Christsein missverstanden hat. Vielleicht aus verständlichem Missionseifer jetzt meint, auf seinen Freund einreden zu müssen. Aber so wird er ihn natürlich nicht gewinnen. Also niemanden gewinnt man dadurch, dass man auf ihn einredet oder ihn gar unter Druck setzt. Aber das wäre dann ein Missverständnis des eigenen Christseins und nicht etwas, was genuin durch Christsein hervorgerufen wird.
Du sagtest gerade, du orientierst dich an Jesus Christus. Der hat ja vor 2000 Jahren gelebt. Ist das nicht altmodisch, sich an einen Mann zu orientieren, der vor 2000 Jahren gelebt hat?
Also dann, wenn das so wäre, dann ist es meinetwegen altmodisch. Aber ehrlich gesagt interessiert mich nicht so sehr, ob irgendwas alt oder neu ist, sondern ob es richtig ist, ob es angemessen ist. Und vieles an dem, was Jesus gut findet, ist weder altmodisch noch neumodisch, sondern ist sozusagen jenseits dessen, was Kulturen gut stehen. Also er hat ziemlich ungewöhnliche Dinge zum Beispiel gesagt, dass man seine Feinde lieben soll. Das ist weder altmodisch noch neumodisch. Das ist einfach Das steht einfach quer zu den Vorstellungen, mit denen wir kommen. Und unsere aktuelle Kultur findet das wieder attraktiv, auch wenn sie sich nicht unbedingt danach richtet, aber sie findet das attraktiv. Andere Sachen, die Jesus gesagt hat, zum Thema Verbindlichkeit zum Beispiel oder sich ganz auf ihn zu verpflichten, das finden Teile unserer Kultur dann eben anspruchsvoll und herausfordernd. Also auch Jesus hat zwar vor 2000 Jahren gelebt, aber er ist eigentlich nicht altmodisch, sondern ich glaube eben, dass in ihm Gott selber gegenwärtig ist und der ist ewig. Und wie der christliche Autor C.S. Lewis gesagt hat, den wir ja alle immer gerne zitieren, was nicht ewig ist, ist auf ewig veraltet. Deswegen ist Gott weder altmodisch noch neumodisch, er ist uns sowieso immer voraus. Und ich denke, das kann man in Jesus so aufblitzen sehen, dass er uns im Grunde immer schon voraus ist.
Aber jetzt könnte man Matthias ja eigentlich auch so ganz kritisch so entgegenwerfen. Na gut, wir haben die Worte von Jesus im Alten Testament,
im neuen
ersten Teil der Bibel und im neuen Testament. Aber insgesamt sprechen doch in der Bibel ganz, ganz viele Stimmen. Also wir hören dann den Paulus. Und so ein Paulus sagt ja, ein für heutzutage unbequeme Gedanken, die Frau ordne sich unter. Und das ist jetzt ja erstmal nicht Jesus, sondern Paulus. Aber da würden ja manche Christen trotzdem sagen, jo, steht da, also stimmt so.
Ja, diese Christen würde ich dann darauf hinweisen, dass der gleiche Paulus natürlich gesagt hat, dass alle Christen sich allen anderen unterordnen sollen. Also in Liebe ordne sich einer dem anderen unter, steht auch in den Paulusbriefen oder an einer anderen Stelle im Philipperbrief steht, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das heißt, diese Texte stammen aus einer bestimmten Zeit, sprechen auch in diese Zeit hinein, dass sie die Vorstellung dieser Zeit auch immer spiegeln, dass sie sich in den Texten wiederfinden. Das ist gar nicht erstaunlich. Erstaunlich ist, wo sie über diese Vorstellung hinausgehen. Also, dass sie in einer Kultur gesprochen worden sind, wo vielfach der Mann als Haupt des Haushaltes galt, das ist nicht erstaunlich. Erstaunlich ist, wo die Texte darüber hinausgehen und dann sowas von wechselseitiger Unterordnung sagen oder zum Beispiel auch die Männer darauf verpflichten, mit ihren Frauen in einer besonderen Weise umzugehen. Das steht eigentlich quer zur damaligen Kultur. Und in diesen Zusammenhang hinein gehört das mit der Unterordnung, nämlich in den Zusammenhang, alle Christen, Christinnen und Christen sollen sich allen anderen Christen und Christinnen unterordnen. Also ich sage immer, das ist das Gegenteil des Prinzips, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ne? Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, funktioniert zwar mathematisch, funktioniert aber menschlich nicht. Und das christliche Prinzip ist, wenn jeder zuerst an den anderen oder die andere denkt, dann ist an alle gedacht. Wechselseitige Unterordnung, man könnte es auch revolutionäre Unterordnung denken. Dadurch, dass ich in Demut dem anderen begegne, verändere ich die Gemeinschaft. Und das gilt für Männer wie für Frauen gleichermaßen. Eine langfristige Beziehung zum Beispiel funktioniert nur dadurch, dass ich wechselseitig eine Partei der anderen unterordnet. Also, dass man sich ständig gegenseitig den Vortritt lässt. Nur so funktionieren langfristige verbindliche Beziehungen.
Aber jetzt könnte man ja sagen, das siehst du eben so. Aber ihr Christen, ihr habt ja viele Interpretationen der biblischen Texte, ne? Und du siehst es eben so und es kommt ein anderer, der sieht es eben so. Warum soll jetzt denn dein stimmen? Es kann ja auch sein, du bist eben so erzogen worden, aber naja, der andere konservativ denkendere Christ, der liegt eben richtig.
Ja, dann müssen wir darüber diskutieren. Also die Auslegung von Texten ist natürlich ein Gegenstand von Gespräch, aber sie ist auch nicht beliebig. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die in der Bibel schon sehr klar sind, dass wir auf Barmherzigkeit verpflichtet sind. Zum Beispiel die Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter kann man schlecht lesen und daraus folgern, also sollten uns Außenstehende irgendwie egal sein. Also manche Dinge sind schon sehr, sehr klar. Und bei manchen Dingen gibt es Diskussionsbedarf. Ich glaube tatsächlich, dass Gott diesen Diskussionsbedarf in die Bibel eingebaut hat, weil er will, dass wir gemeinsam über die Bibel sprechen und auch über sie diskutieren. Und dann würde ich, also interessant, dass du sagst, ein konservativerer denkender Mensch. Ich habe ja immer noch relativ konservativ klingende Positionen vertreten. Also mein Bruder oder meine Schwester im Geist, die sagt, nein, wir reden jetzt nur von der Unterordnung der Frau. Die würde ich aber darauf verpflichten wollen. Moment, da hast du andere Bibelstellen ausgelassen, die eben zum Beispiel von der wechselseitigen Unterordnung reden, die auch Männer verpflichten auf eine besondere Haltung den anderen, den Frauen gegenüber. Und du hast vor allem auch Texte übersehen, die von Frauen in Leitungspositionen reden, die im Neuen Testament ganz deutlich sind. Der gleiche Paulus, der diese Texte über Frauen schreibt, der grüßt weibliche Mitarbeiterinnen. Deswegen sind mit die spannendsten Stellen in den Paulusbriefen die Grußlisten am Ende der Briefe, wo er seine Kolleginnen und Kollegen grüßt. Und da kriegt man ein bisschen was mit, was die alles gemacht haben. Die haben natürlich nicht pantomimisch gepredigt, sondern die haben schon gesprochen. Und dann würde ich halt sagen, ja, wenn du doch sagst, das ist alles Wort Gottes, jedes einzelne Wort ist Wort Gottes, musst du auch diese Texte ernst nehmen. So würde ich so eine Diskussion führen.
Ich glaube, ein Einwand, der da manchmal kommt, ist der, dass es dann so beliebig wirkt, dass man so nach dem Motto, das hast du nicht gesagt, aber das könnte man dir jetzt in den Mund legen. Es gibt halt unterschiedliche Bibelstellen und ich pick mir dann sozusagen das heraus, das irgendwie gerade zu meinem Bild passt. Kannst du es verstehen, wenn Außenstehende denken, irgendwie sind die Christen so ein bisschen beliebig, weil die suchen sich dann aus?
Also man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht das raussucht, was in den Kram passt. Und es ist dann ein gutes Zeichen, wenn man Bibelstellen antrifft, die einen herausfordern und die man trotzdem an sich heranlässt. Es gibt aber ein paar Sicherungen, die man einbauen kann. Die eine Sicherung ist, die ganze Bibel zu einem bestimmten Thema anzuschauen, also mehrere Bibelstellen miteinander ins Gespräch zu bringen. Die Reformatoren haben gesagt, die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Also Martin Luther und seine Kollegen haben gesagt, die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Das heißt, man muss tatsächlich Bibelstellen miteinander ins Gespräch bringen. So ist das, glaube ich, gedacht. Und die andere Sicherung ist das Gespräch über die Generationen hinweg und auch über die Kulturen hinweg. Also nicht nur mit älteren Christen, sondern auch mit Christen vergangener Jahrhunderte. In Buchform kann ich das Gespräch natürlich nur führen, also indem ich lese, was Christen vergangener Jahrhunderte über ein bestimmtes Thema gedacht haben und vor allem mit Christen in anderen Kulturen im Gespräch bin. Die finden nämlich oft ganz andere Sachen in der Bibel toll und sie finden ganz andere Sachen in der Bibel schwierig. Das sind so zwei Sicherungen, die helfen, dass man nicht seine eigenen blinden Flecken pflegt.
Nochmal zurück zum Gespräch, was ich da geführt hatte und wo der Freund ja offenbar von irgendwie einer politisch eher linkeren Partei offenbar politisch konservativ wurde. Und naja, der Eindruck war ja, dass je mehr Christ man ist, desto konservativer wird man. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ne, Glaube, Politik sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber trotzdem scheint da ja doch so ein gewisser Zusammenhang zu bestehen. Was meinst du dazu?
Also heute ist das in bestimmten Teilen der christlichen Szene so, ich muss sagen, leider, weil das, glaube ich, nicht die Bandbreite christlicher Überzeugung abbildet. Historisch ist das überhaupt nicht so. Historisch muss man sagen, dass gerade erweckte Christen, so nennt man das hier, also Christen, die eine besondere persönliche Frömmigkeit pflegen und die Bibel ganz besonders ernst zu nehmen versuchen, oft an der Spitze soziale Umwälzungen standen. Also die Leute, die für die Abschaffung des Sklavenhandels in England 18. des 19. Jahrhunderts verantwortlich waren, William Wilberforce und andere. Das waren ganz knacke, fromme Leute, die mit Bibelstellen Politik gemacht haben. Und daraus geschlossen haben, dass so etwas die Sklaverei abgeschafft werden muss. Das würde man heute wahrscheinlich als progressives Anliegen verstehen. Ich würde sagen, es ist einfach ein wahres Anliegen, das sich eben aus der Gottebenbildlichkeit jedes Menschen ergibt. Und ich würde sagen, eigentlich müsste man Christen daran erkennen, dass sie eine Bandbreite an politischen Positionen vertreten, die nicht in ein Schema passen. Das macht für mich persönlich auch immer die Wahlempfindung so schwierig. Ich sage mich jetzt auch hin, aber ich kann mich auch mal outen. Ich bin zum Beispiel bekennender Öko. Also mir ist ökologischer Lebensstil sehr, sehr wichtig. Klimawandel ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich finde gerade als Christ, der sich um die Bewahrung der Schöpfung bemüht und den Menschen in anderen Weltteilen und auch meine nachfolgenden Generationen, denen nicht egal sind, soll ich mich darum bemühen. Zugleich glaube ich, dass die klassische Familie eine gute Lebensform ist und dass der Staat sie schützen muss und dass auch lebendige christliche Gemeinschaften, auch andere religiöse Gemeinschaften ziemlich wichtig sind für das Funktionieren der Demokratie. Das könnte man eher konservativ nennen. Und ich bin für eine humanitäre Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Und so weiter. Das können wir verschiedene Anliegen durchgehen. Am Ende, immer wenn ich den Wahl-O-Mat mache, wird es echt schwierig. Am Ende kommt eine Bandbreite an Positionen raus, die sich nicht in ein politisches Lager einsortieren lassen. Ich beteilige mich trotzdem an Wahlen und finde auch immer super, wenn ich Christen treffe, die in der demokratischen Partei aktiv sind. Aber ich kann verstehen, wenn die sagen, ich finde es gar nicht so leicht, rauszufinden, wo ich jetzt eigentlich hingehöre. Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also die Christen, die mich beeindrucken, die gesellschaftlich viel Gutes bewirkt haben, wie Martin Luther King zum Beispiel oder Dietrich Bonhoeffer, die passen auch nicht in dieses Schemata. Die werden gerne von eher links stehenden sozialen Bewegungen in Anspruch genommen, aber die haben zum Teil auch Dinge gesagt, die gar nicht da reinpassen. Und eigentlich wünsche ich mir, dass wir Christen daran erkennen, dass sie eben nicht in politische Schemata reinpassen.
Ja, ich will das gerne mal aufgreifen. Du hast gerade kurz von der klassischen Familie gesprochen und eine Beobachtung, die Stefan aufgegriffen hat in seinem Gespräch, war ja dieses weniger Offensein für andere Lebensweisen. Und das ist vielleicht das heißeste Thema aktuell oder eins der heißesten Eisen, wenn es um die LGBTQ-Bewegung geht und wie Christen sich dazu positionieren. Und der Vorwurf lautet, dass Christen da, also milde formuliert, immer irgendwie so einen leichten diskriminierenden Gehalt an Positionen mit sich bringen oder einfach ausgrenzend sind. Was würdest du dazu sagen?
Ja, das ist so zu so einem Test geworden für politische Korrektheit, wie man zu dem Thema steht. Ich würde trotzdem gerne noch einen Schritt zurücktreten wollen und sagen wollen, Ethik ist nicht der Kern des christlichen Glaubens. Da reden immer alle gerne drüber und weil wir Christen dann immer uns dann dazu verhalten müssen, reden wir ganz lange über Ethik und dann entsteht der Eindruck, ah ja, es geht euch eben doch um Ethik. Das liegt aber daran, dass wir dauernd dazu gefragt werden. Also wenn du die Frage nicht gestellt hättest, würde ich nichts dazu sagen. Das gilt natürlich auch für Sexualethik. Ethische Vorstellungen, die sich im Neuen Testament finden, richten sich zuallererst an Leute, die sich selber erst als Glaubende verstehen, also die erleben, dass sie in der Kraft des Geistes Gottes versuchen, anders zu leben als vorher. Und dann kommen sie in die Lage, Dinge umsetzen zu wollen, die für Außenstehende ziemlich merkwürdig klingen. Also die antike Gesellschaft war verblüfft davon, wie Christen zum Beispiel mit den Schwachen umgehen, mit Kindern und überhaupt, wie sie Familie gelebt haben. Das war ganz anders, als sie es kannten. Und das Programm war aber nicht, wir wünschen uns jetzt, dass die antike Gesellschaft sofort nach allen unseren ethischen Richtlinien lebt und auch zum Beispiel nach unseren sexualethischen Richtlinien, sondern das waren Gemeinschaften, die das für sich beansprucht haben. Wir möchten gerne so leben und wir möchten weiterhin das Recht haben. Und dieses Recht würde ich für mich auch herausnehmen wollen, zu sagen, ich möchte gerne so leben. Ich möchte zum Beispiel vertreten, dass gelebte Sexualität in die langfristige Beziehung von Mann und Frau hineingehört. Das heißt aber nicht, dass ich damit eine Agenda verbinde, die andere Leute darauf verpflichtet, sondern ich möchte das Recht haben, das so zu vertreten. Dass das als diskriminierend wahrgenommen wird, hängt damit zusammen, dass Leute es so ungemein schwer finden, zwischen Person und Verhalten zu trennen. Und das scheint mir aber eine zentrale christliche Unterscheidung zu sein. Es geht für alle anderen Verhaltensweisen auch. Ich würde mich ja hüten, jemanden irgendwie kritisch zu sehen, der seine Beziehungen anders lebt als ich, egal wie seine Sexualität ist oder so. Aber ich würde mir das Recht herausnehmen wollen, wenn er mich fragt, warum siehst du das so, das dann zu begründen und zu sagen, ich glaube, dass das gut ist und dass mir das gut tut und dass es generell Menschen gut tut, so zu leben. Aber das ist gar nicht meine erste Agenda. Das Problem an Christen ist entweder, dass sie sich gar nicht dazu äußern, zu dem Thema, oder aber, wenn sie es tun, dass sie dann manchmal aggressiv wirken und eben selber diese Unterscheidung zwischen Person und Verhalten nicht hinkriegen. Und dann wird es tatsächlich ausgrenzend. Und dann können sich Menschen angegriffen fühlen. Das kann ich gut verstehen. Das ist aber eine ganz feine Linie, die man unterscheiden muss.
Ich glaube, eine Sache, die als Angriff häufig gewertet wird, ist die Ansicht, dass das, also ja, man muss Verhalten und Personen unterscheiden. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Dieb habe, der klaut, dann ist das irgendwie eine Verhaltensweise, für die er sich entschieden hat. Und ein Homosexueller wird wahrscheinlich sagen, das habe ich mir nicht ausgesucht, das ist meine Orientierung und deswegen kann ich dagegen nichts machen. Und wahrscheinlich würde man es auch als Angriff verstehen, dass man das sozusagen dann gleichsetzt. Also alleine, dass ich jetzt diesen Vergleich bringe. So, ne?
Den Vergleich hast du ja gebracht, ich.
Genau.
Ja, möchte ich jetzt aber betonen. Ich würde den Vergleich nicht bringen. Ja, ich würde nur sagen, ne, jetzt reden wir doch mehr über Ethik. Ich wollte es gar nicht, aber du hast damit angefangen. Also, wenn man auf die wahnwitzige Idee kommt, sich nach solchen Sachen zu richten, ist es ja für alle Beteiligten herausfordernd. Egal, welche sexuelle Orientierung zu haben, weil es immer damit zu tun hat, zu sagen, ich spare mir mal Sexualität auf für diese eine Beziehung, auf die es ankommt. Oder wenn ich diese Beziehung nicht eingehen kann oder möchte, weil ich andere Prioritäten habe oder weil mein Leben sich anders entwickelt hat, dann muss ich ohne ausgelebte Sexualität leben. Das ist für Menschen, egal welcher Sexualorientierung, auch schwierig. Trotzdem glaube ich, obwohl es schwierig ist, es ist gut. Und es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen, der es anders lebt, sondern positiv zu sagen, es ist sinnvoll, so zu leben, auch wenn es anstrengend ist. Viele andere Dinge, zu denen wir aufgefordert wurden im Neuen Testament, sind auch sinnvoll, obwohl sie anstrengend sind. Zum Beispiel großzügig zu sein, bereit zu sein, wenn es darauf ankommt, seinen Besitz auch in Frage zu stellen oder seine Stellung oder seinen Karriereweg oder so. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Christen dafür bekannt sind, dass sie solche radikalen Lebensentscheidungen treffen, die andere verblüffen und sagen, wie kommst du eigentlich dazu, hier einen lukrativen Job sausen zu lassen und irgendwo ins Ausland zu gehen, in die Entwicklungshilfe und dann zu hören, ja, ich mache das nicht, weil ich damit irgendwas bezahlen möchte oder beweisen möchte, was für ein vorbildlicher Christ ich bin. Ich mache das im Vertrauen auf Gott. Und die Motivation wäre aber dann die gleiche. Auf etwas zu verzichten, nicht um dafür irgendwie, um damit irgendwas zu beweisen, sondern im Vertrauen auf den Gott, der mir empfiehlt, so zu leben und der mir sagt, es macht Sinn, so zu leben.
Ich bin ganz bei dir, Matthias. Ethik ist auch ein großes Thema. Wir kommen so langsam von hinweg, aber noch ein Punkt, der vom Gesprächspartner da aufgeworfen wurde, nämlich dass sein alter Freund ihn immer wieder, ich weiß ja nicht genau, wie er ihn anmissioniert hat, aber es war wohl irgendwie unangenehm letztendlich. Jetzt hast du ja die Karl-Heim-Professur für Apologetik. Das heißt also, du bist also jemand, der irgendwie schon vom Berufswegen her aus Menschen auf den christlichen Glauben aufmerksam machen möchte. Klar, ist eine rhetorische Frage. Machst du es auch so platt? Nein.
Nein, natürlich nicht. Aber naja, also ich stelle meinen Studierenden regelmäßig die Frage, wann hat euch zuletzt irgendjemand von irgendetwas überzeugt? Es kann gerne irgendwas Banales sein, irgendwas ganz Alltägliches, seine Meinung zu irgendeinem alltäglichen Thema zu ändern, sein Verhalten zu ändern. Und wie hat diese Person das gemacht? Und dann frage ich das manchmal ab und dann kommen ganz lustige Sachen, dass jemand ein neues Hobby angefangen hat oder ein neues Reiseziel oder ein neues Buch gelesen hat oder so. Und wie hat der andere das gemacht? Naja, natürlich nicht dadurch, dass er die gleichen Worte mit wachsender Lautstärke immer und immer wieder wiederholt hat. sondern normalerweise wird man überzeugt durch so einen Mix an Begeisterung, guten Argumenten, eigenen Erlebnissen und aber auch viel Freiraum, sich dazu zu verhalten, auch Zeit, sich Zeit zu lassen. Denn wenn man unter Druck gesetzt wird, jetzt irgendwie eine Entscheidung zu treffen, weckt das normalerweise Abwehr. Und es geht beim christlichen Glauben ja auch gerade nicht um ein Produkt, das ich an den Mann bringen möchte und wenn der andere es gekauft hat, in Anführungszeichen, dann bin ich zufrieden, sondern es geht um die Änderung des ganzen Lebens und der ganzen Existenz, also eine nachhaltige Änderung des ganzen, der ganzen Denkweise. Und das funktioniert nur, wenn es auf nachhaltige Weise zustande kommt. Also wenn alle Zweifel und Fragen, die jemand hat, ganz ernst genommen werden, wenn er alle Zeit der Welt bekommen hat, sich darüber Gedanken zu machen, nur dann wird der Glaube, der daraus irgendwann resultiert, auch wirklich nachhaltig sein und robust sein im Gespräch mit Zweifeln. Um einen solchen Glauben geht's mir. Und gerade deswegen habe ich gar kein Interesse daran, irgendjemanden zu überreden oder unter Druck zu setzen. Es ist sowieso unethisch, das zu tun. Und es bringt auch gar nichts. Ja, ich wünsche mir, dass Menschen zum Glauben finden, aber ich werde mich hüten, zu versuchen, sie zu überreden. Ich möchte sie überzeugen. Überzeugen ist aber was anderes als überreden.
Und hättest du da mal einen Tipp für Christen, Matthias? Also ich kenne einige, die haben so gesagt, naja, ich bringe das Evangelium an den Mann, heißt also die frohe Botschaft, die Jesus bringt, die erzähle ich und damit ist mein Dienst getan, fertig. Und wenn er das nicht annimmt, der andere hat da eben Pech, aber ich habe es ja gesagt und fertig ist es.
Ich finde es schon mal nicht schlecht. Es ist schon auch ein bisschen was dran. Also ich kann das ja nicht machen. Ich kann ja nicht erzeugen, dass jemand mir zustimmt. Und wenn ich versuche, das zu erzeugen, kommt das Gegenteil dabei raus. Dann werde ich ihn eben doch unter Druck setzen. Aber es ist zu wenig, einfach nur ein paar geistliche Wahrheiten bei jemandem abzuladen, wie so ein Paket und dann schnell das Weite zu suchen, sondern ich glaube, dass Gottes Beziehung zu jedem Menschen so individuell ist wie dieser Mensch selber. Und das sollte sich auch an meiner Art zu sprechen widerspiegeln, dass ich auf diesen individuellen Menschen individuell eingehe, auf seine Fragen, seine Anliegen und auch viel Geduld habe. Jesus hat mal gesagt, wenn dich einer bittet, eine Meile mitzugehen, solltest du auch die zweite Meile mit ihm gehen. Und das gilt, glaube ich, auch für solche Denkprozesse, dass sie viel Geduld brauchen und ich mit Menschen lange unterwegs bin und immer mal wieder das Angebot mache. Das ist was anderes als aufdrängen, aber das Angebot mache. Du, wenn du willst, können wir darüber reden oder wie ist es eigentlich jetzt inzwischen bei dir? Hast du Fragen oder so? Und die Menschen, die ich kenne, die dann irgendwann Christen geworden sind, bei denen es Klick gemacht hat, bei denen standen in aller Regel solche langen Prozesse dahinter.
Hier im Podcast beschäftigen wir uns ja immer wieder mit den kritischen Anfragen, die uns an den christlichen Glauben gestellt werden. Würdest du sagen, es ist auch eine Aufgabe von uns Christen, die Weltsicht eines anderen kritisch zu hinterfragen? Also ich sag mal so, wie ich mit kritischen Anfragen umgehen muss, muss der andere vielleicht auch mit kritischen Anfragen von mir umgehen? Oder ist das
ja, natürlich
tabu?
Ja, also ich meine natürlich nicht aus Prinzip nach dem Motto Hauptsache, ich sag mal was Kritisches, sondern wenn mir eine Überzeugung begegnet, die ich als unzureichend empfinde, dann wäre es ja unrätig, das zu verschweigen. Natürlich kann man das nett machen, ja. Also ich sage, ha, da hast du dich leider geirrt, sondern man kann eine Frage stellen. Ist dir schon mal dieses aufgefallen? Oder mir kommt das ehrlich gesagt widersprüchlich vor oder so. Ich finde, das ist einfach ein normales Gespräch. Also wenn jemand das als Angriff wertet, kann ich ihm im Grunde nicht helfen, wenn ich es vorher so freundlich und so demütig wie möglich formuliert habe. Ich finde, es muss möglich sein, dass wir im Gespräch miteinander um die Wahrheit ringen. Und dazu gehört auch, eine andere Welt sich zu hinterfragen, wo sie mir fragwürdig vorkommt. Aber nicht aus Prinzip. Ich werde in anderen Weltsichten auch immer wieder Dinge entdecken, die ich beeindruckend finde. Und das benenne ich auch und sage, oh, das finde ich cool. Oder ich kann verstehen, dass dich das beeindruckt oder das fasziniert. Da bricht mir kein Zacken aus der Krone, ja, wenn ich das zugebe. Oder auch wenn ich zugebe, dass ich selber offene Fragen habe an meinen eigenen Glauben. Wo das der Fall ist, werde ich das auch einräumen. Und ich erlebe, dass das Gespräch dadurch eher besser wird, weil der andere merkt, ich versuche mich irgendwie ein Paket abzuliefern, sondern ich will wirklich mit ihm ins Gespräch kommen.
Hast du den Eindruck, dass das in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, dieses um die Wahrheit zu ringen, oder ist es einfach nur anders geworden?
Ich glaube, es ist schwieriger geworden, aber es ist nicht völlig aus der Mode gekommen. Also ich treffe bei meinen Vorträgen immer, also das sind dann vielleicht die Leute, die kommen, aber ich treffe da immer wieder Leute, die darauf Lust haben und vielleicht sogar eher wieder ein bisschen mehr Lust haben, weil sie gebrannte Kinder sind von den Social-Media-Auseinandersetzungen, die diesen Namen nicht verdienen, wo man nur mit Soundbites um sich wirft. Diese Art von Social Media sind, soweit ich das weiß, auch schon so längst wieder im Abflauen. Inzwischen gucken alle nur noch TikTok, wo man sich ja nicht mehr wirklich aktiv beteiligt, sondern nur wischt. Und ich glaube, die Sehnsucht nach einem echten Gespräch ist eher wieder größer geworden. Ist vielleicht keine repräsentative Gruppe von Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, aber es gibt solche Menschen und ich treffe sie unterwegs.
Ja, Matthias, lass mal die Schublade Ethik zumachen und auch Kommunikation zumachen und kommen wir mal auf den Kern des christlichen Glaubens. Es gibt ja den schönen Satz, Christen enttäuschen immer, Christus nie. Stimmt der Satz?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Wobei man hinzusagen muss, dass meine Wahrnehmung von Christus, also von Gott, wie er mir in Jesus Christus begegnet, mich enttäuschen kann mit Bindestrich. Also, und zwar nicht, weil Jesus enttäuschend wäre, sondern weil ich mich in ihm getäuscht habe, weil ich gedacht habe, zum Beispiel, komm zu Jesus und alles wird easy. So wird der christliche Glaube manchmal verkauft. Das finde ich total unredlich. Es wird nicht alles leicht, wenn man Christ wird. Und solche falschen Erwartungen, die ich an den Glauben habe, die werden manchmal enttäuscht. Aber das ist dann eine positive Enttäuschung. Abgesehen davon finde ich die Unterscheidung aber genau wichtig. Also, dass ich damit rechne, dass Christinnen und Christen sich oft sehr unglaubwürdig verhalten können. Und ich würde unterscheiden zwischen diesen Christen und Jesus Christus, der Inhalt meines Glaubens ist. Der Inhalt meines Glaubens sind nicht die Christen, sondern Jesus Christus.
Führ das gerne mal aus. Was bedeutet es, dass Jesus Christus der Inhalt deines Glaubens ist und was begeistert dich so an ihm?
Ja, wie lange ist eure Sendung? Also, das bedeutet, dass ich glaube, dass Gott in ihm anwesend ist, dass er in ihm Mensch geworden ist. Und darüber habt ihr auch schon mehrere Sendungen gemacht und ich habe dazu auch schon gesprochen. Das wird für mich vor allem deutlich in der Art und Weise, wie er selber davon spricht, also wie er das beansprucht, Gott gleich zu sein. Und ich halte ihn an der Stelle für glaubwürdig. Und das bedeutet, dass er ans Kreuz gegangen ist, stellvertretend für die ganze Menschheit, alle Kaputtheit, Dunkelheit, alles das, was mit der Entfremdung des Menschen von Gott zusammenhängt, auf sich genommen hat, für mich ans Kreuz gegangen ist, also den Weg zwischen mir und Gott freigeräumt hat und dann durch den Tod hindurchgegangen ist, für mich zu neuem Leben auferstanden ist und jetzt lebendig bei mir ist. Das ist alles sehr gut begründbar. Ich halte das für sehr glaubwürdig und das hilft mir natürlich ungemein. Also ich glaube, dass dieser Jesus realer Gesprächspartner für mich ist, dass er um mich herum ist, näher als die Luft, die mich umgibt und dass er zugleich in der Ewigkeit auf mich wartet. Und die Beziehung, die ich mit ihm eingegangen bin und mit ihm lebe, dass sie in Ewigkeit weitergeht. Und das gibt meinem ganzen Leben eine andere Aussicht. Das sind alles Kerninhalte meines Glaubens.
Und ich probiere mal zu verbinden, was nochmal dieser Gesprächspartner oder was er mit seinem Freund erlebt hatte. Also der Freund, der Christ, der wurde altmodischer und irgendwie auch politischer offenbar, also konservativ politischer und unoffener mit Blick auf andere Menschen. Und wenn du das jetzt quasi diesen Christen mit Christus vergleichst. Und du hast von gesprochen, naja, ein Missverständnis liegt wohl vor. Inwiefern?
Ja, also ich denke, wer bei Jesus Christus in die Schule geht, wird all diese Eigenschaften nicht entwickeln. Also ich meine, gut, ich rede jetzt über jemanden, den ich nicht kenne. Vielleicht wurde der von dem anderen auch falsch wahrgenommen und so. Also ich will das auch übrigens nicht beurteilen. Aber wenn das, sagen wir mal, es war so, ja, und sagen wir mal, diese Wahrnehmung ist auch wirklich angemessen, dann hätte er sich in eine Richtung entwickelt, die nicht gut zu Jesus passt, woran auch immer das liegt. Also vielleicht ist ihm Glaube so vermittelt worden oder er hat es falsch verstanden oder sich verrannt oder so. Aber ich glaube, dass wer bei Jesus in die Schule geht, dass er offener wird für andere Menschen, dass er neugieriger wird für andere Menschen, dass er demütiger wird, weil er mehr um die eigene Fehlbarkeit weiß. Denn ich weiß, dass Gott mich annimmt, so wie ich bin, bin ich auch frei von meinen eigenen Fehlern zu sprechen. Ich muss meine Fehler nicht schönreden, weil ich weiß, dass Jesus für sie eingestanden ist. Das befreit mich gerade dazu, sie zuzugeben. Und ich werde zu jemandem, der die Welt mit Gottes Augen sieht, immer mehr. Und das heißt eben nicht, dass ich in ein bestimmtes, zum Beispiel politisches Schema reinpasse, sondern ich werde einige Werte vertreten, die in meiner Zeit als konservativ gelten, andere, die als progressiv gelten. Das wird in aller Regel nicht ins Schema passen. Genau, das habe ich ja vorhin versucht zu erläutern. Ich würde mir wünschen, dass man das an Christen feststellt, dass sie sich in diese Richtung entwickeln. Wo sie sich nicht in diese Richtung entwickeln, ist es jedenfalls nicht im Sinne des Erfinders.
Matthias, vielleicht zum Abschluss. Was würdest du jetzt jemandem raten, der von Christen enttäuscht ist und der vielleicht auch viele unglaubwürdige Vertreter des Christentums kennengelernt hat? Wie kann der sich nochmal neu auf den christlichen Glauben einlassen?
Also wenn überhaupt mit jemandem redet, der sich als Christ versteht und dann dieses Thema benennt und so offen ist, würde ich ihn erstmal dazu beglückwünschen, dass er das gesagt hat und sagen, wow, du hast gemerkt, es gibt da einen Unterschied zwischen Jesus und den Christen und ihn genau darin bestärken und sagen, mir geht's auch so. Ich glaube gar nicht an die Christen, sondern an Jesus. Und ich würde mich da aber selber mit einreihen und sagen, ich glaube ja auch nicht an meine eigene Vorbildlichkeit. Ich glaube, so wird doch glaubwürdiger, wenn man nicht sagt, ja, die bösen Christen, die machen das alles falsch. Ich bin einer von ihnen, ja. Ich werde meinen eigenen Maßstäben auch oft nicht gerecht. Ich glaube gar nicht an meine eigene Vorbildlichkeit, sondern ich glaube daran, dass Jesus mich annimmt, so wie ich bin. Und das gibt mir Freude und Zuversicht. Ich würde den anderen fragen, hast du das irgendwo, dass jemand dich so annimmt, wie du bist? Ist das auch jemand, der dir glaubhaft eine Hoffnung über die Grenzen des Lebens hinaus geben kann? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es das nirgendwo gibt als bei Jesus. Deswegen würde ich dir wünschen, dass du dich damit auseinandersetzt und vielleicht Merkst du dann irgendwann, wie weit sich diese Leute, die du getroffen hast, von Jesus entfernt haben? Und vielleicht, hoffentlich, lernst du unterwegs mal ein paar Leute kennen, die es ein bisschen besser verkörpern. Denn ich glaube schon, man braucht irgendwo Anschauungsmaterial. Also man braucht irgendwo schon zumindest mal ein paar Christen, die man kennenlernt, wo man den anderen sagt, ah ja, die machen Jesus auf eine Weise nach, die ich nachvollziehen kann. Und ich würde jemanden versuchen, eine solche Erfahrung zu vermitteln. Meine Hoffnung ist, dass wenn wir anfangen, so ehrlich auch über unsere eigene Fehlbarkeit zu reden, dass wir dadurch ein Stück Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Das klingt jetzt paradox, aber ich glaube, das hängt damit zusammen. Ja, der Weg nach vorne beginnt mit dem Eingestehen der eigenen Fehler. So ein Gespräch würde ich mit so einer Person gerne führen.
Ja, vielen Dank dir, Matthias.
Ja, danke auch,
dass du, ja, dass du den ethischen Fragen nicht ausweichst und trotzdem immer wieder auf den Kern zu sprechen kommst. Vielen, vielen Dank dir dafür. Sehr auf den Punkt und kurzweilig. Wir sind wieder sehr daran interessiert, was ihr zu dieser Folge denkt, welche Fragen bei euch vielleicht offen geblieben sind oder was euch vielleicht aufgewühlt hat, zufriedenstellend beantwortet hat, wie auch immer. Lasst uns das gerne wissen. Über unsere üblichen Kanäle sind wir da sehr an eurer Meinung interessiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Matthias, dir vielen Dank fürs Kommen. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Tschüss.